Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 670 und heute mit der Vorschau auf WWE Elimination Chamber 2025 oder auch No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, die Road to WrestleMania legt einen weiteren Stopp ein, diesmal in Toronto, Kanada, bei WWE Elimination Chamber. Bei uns gibt's heute die Vorschau. Und lieber Kai, ich starte hier gleich durch. Supporterprogramm, mehr Podcast, wisst ihr alles. Kai, der große Elefant im Raum, der große Felsen im Raum ist natürlich das aktuelle Programm um The Rock. Und natürlich Cody Rhodes bei SmackDown hat Dwayne The Rock Johnson, den amtierenden Champion hier, konfrontiert und sie sind Freunde. Sogar die Mamas von den Rhodes und von den Rocks sind Freunde. Aber dann auch nicht so richtig, weil The Rock ist ja auch der Boss. Und dann will The Rock nicht nur, dass Cody sein Champion ist. Er will mehr. Will nicht den Belt. Er will die Seele von Cody. Und Cody mit einer Mimik zwischen Hoffen, Bangen und Weinen steht wie ein bedrüppelter Pudel und wurde auch schon von Seth Rollins jetzt bei Raw als seelenlose Hülle bezeichnet, wenn der Final Boss die Seele von Cody aus dem Leib herausreißt, wie Milhouse damals bei Bart, bei Milhouse damals oder so. Nee, Milhouse bei Bart, so rum war's. Lieber Kai, es wurde sehr viel diskutiert um die aktuelle Position von The Rock, um diese Promo, um diesen großen Cliffhanger für Elimination Chamber, weil da soll es natürlich die große Entscheidung geben. Was ist das und was wird das?
Man kann es natürlich erst final bewerten, wenn wir jetzt auch noch Chamber gesehen haben, natürlich. Das ist natürlich deswegen so ein bisschen das Problem, was ist da jetzt ganz dran? Man kann es natürlich noch nicht komplett beurteilen. Ich sag dir aber jetzt schon mal hier, das war sehr unangenehm und trashig und corny. Und ich habe es auch schon im Vorgespräch gesagt, wäre es nicht The Rock, wird man das noch viel, viel krasser zerreißen. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, aber guck mal, das ist jetzt hier, wir kriegen jetzt den Homelander Cody, wir kriegen Homelander Cody und der Final Boss und das ist wie der Corporate Champion mit Stone Cold und Vince McMahon damals. Ich finde, man kann nicht immer alles schönreden und man darf auch nicht immer dieses, wir kriegen jetzt Homelander Cody als Erklärung für alles nehmen. Also so, ja, der Kai hat die Spülmaschine wieder nicht eingeräumt. Ja, ich glaube, wir kriegen Homelander, Cody. So. Oder dann auch dann zu Hause. Dann ist so, ja, ja, Cody Rhodes und Randy haben sich mal gestritten. Ja, ich hoffe, wir kriegen Homelander, Cody. Also das ist halt auch nicht immer so das Argument, was man bei allem vorschieben kann. Wenn man es immer runterbricht, so The Rock kam raus, sagt hier, guck mal, WrestleMania in New Orleans kriegt ihr, habt ihr schon mal bekommen, Superdome, Silverdome, ne? Wir alle wissen's. Schön und gut. Mein Problem ist natürlich zum einen dieses Wechsel zwischen Heel und Face und Heel und Face. Und es ist natürlich The Rock und dann sagt er, oh ja, hier STD und Syphilis Trash und ist auch schön und gut.
Beleidigt so, Zuschauer. Noch, gibt den Zuschauer erstmal was und beleidigt sie dann. Ja, genau. Ja.
Aber feuert halt auch da einfach nur sein Repertoire runter. Das ist jetzt auch, das hat sich auch so ein bisschen seit den 90er nicht geändert. Jetzt kann man sagen, oh ja, toll, das ist Nostalgie oder es ist ein Nostalgia-Act, was so ein bisschen negativer behaftet ist. Und auch da die kreative Freiheit, die The Rock in seinen Promos hat. Ich finde, hier hätte er sich mal vielleicht wieder Notizen aufs Handgelenk schreiben sollen. Weil dann wäre es nicht so ein Durcheinander gewesen, weil auch dieses Cody komm raus und wir sind Freunde und nicht. Das hat man ja in ganz vielen Serien, dass manche Charaktere so eine unangenehme Spannung erschaffen. So, dass du nicht weißt, was passiert. Ich sag mal, als Walking Dead noch nicht komplett Müll war, wo Negan aufgetaucht ist und sowas. So ein bisschen diese Spannung zum Zerreißen, der ist eigentlich nett, aber du weißt, der ist gar nicht nett. Nur bei The Rock wirkt das alles sprunghaft, sage ich mal.
Ja, inzwischen wissen wir ja auch so ein bisschen mehr, wie das ganze Ding ja hier zustande gekommen ist. Ne? Der Auftritt von The Rock war ja wohl sehr, sehr spontan, sprich ein, zwei Tage, wenn überhaupt, und dadurch eben auch nicht so langfristig gedacht wie viele andere Geschichten, das wissen wir. Dazu wissen wir auch, dass The Rock natürlich, der kriegt keine Skripte, der hält das so, der kriegt sozusagen ein paar Stichworte oder Punkte, wie das laufen soll, aber ansonsten hat er halt seine Freiheiten in der ganzen Geschichte. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir das jetzt mehrfach angeschaut und Also mein erster Einschlag ist meine Aufgabe als Berichterstatter. Nein, aber beim ersten Mal war es bei mir genau das, was du gerade angesprochen hast. Dieses, so ein bisschen diese unangenehme Spannung, weil The Rock eigentlich so von diesem scheinbar netten Typen in diese Boss-Position und dann in so eine Final-Boss-Position quasi gerückt ist. In so eine, ich will deine Seele, ne, sowas ganz Unangenehmes. Faust und Mephisto oder sonst irgendwas, ne. Wenn du hier eine Rolle haben willst, dann musst du mir deine Seele verkaufen, sozusagen, ne. Dieses unmoralische Angebot, aber nicht mit Sex, sondern mit Bells.
Vielleicht auch, weiß man noch.
Man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, das war so der eine Punkt. Und je mehr ich dann drüber nachgedacht habe, jedes Mal, wenn ich mir dann nochmal so das Ding so Stück für Stück angeschaut habe, war es genau das, was du gesagt hast. Es ist sprunghaft, es ist überhaupt nicht kohärent zu dem, was wir in den letzten Monaten von ihm gesehen haben. Das ist mein größtes Problem damit, dass du eine Entwicklung in dieser Figur hast, die einfach gar keine, wo er immer wieder aus der, also sagen wir es einmal so, du hast eigentlich gar keine Entwicklung in der Figur, sondern es wirkt eher so wie von einem Moment zum nächsten gedacht. Was war denn mit Raw After Mania und hier willst du mal mein Belt halten und ich halt mal dein Belt? Und dann plötzlich dieser Auftritt bei der Survivors, bei Black Blood damals, ne, mit hier Hals durchschneiden und so.
Hier und
dann
eins, noch, mehr drei.
Genau, und dann noch natürlich Raw After Mania, wo The Rock mit allen irgendwie cool gewesen ist.
Raw Netflix.
Ja, genau. Ja. Was habe ich gesagt?
After Mania.
Ja, Raw bei Netflix, die Netflix-Premiere, genau.
Übrigens auch dazu ganz kurz. Also ich finde, das ist auch noch ganz wichtig, weil das geht jetzt auch so doof in diese, also ne, der Vergleich hing natürlich ein bisschen, aber ich will ihn trotzdem bringen, auch in diese Vince McMahon-Richtung, wo man dann irgendwann sagen muss, du, nicht jede Idee von dir ist geil, ja. Dwayne. Also, schön und gut, krasser Typ, viele Instagram-Follower, super, Daumen hoch von uns, aber also nicht jede Idee von dir ist perfekt.
Ja.
Und dann kann man vielleicht irgendwann, ne? Und das wird dann so ein Teil, wo du sagst, okay, irgendein armer Tropf, irgendein Schreiberteam wird dann da richtig krass crunchen, über schon kloppen müssen, um das in eine Storyline zu schreiben. Und dann sagt man dann, guck mal da, das Foreshadowing, deswegen das 1, 2, 3, deswegen hat er es gemacht. Das Problem ist, du merkst hier, irgendwann wird was passieren und dann wird gesagt, okay, was hat The Rock bis dahin gemacht und wie können wir das logisch einbinden? Und nicht, wir wollen das machen, Rock, mach mal logische Sachen, die dahin führen. Und ich finde, das merkst du ganz krass.
Ja.
Weil irgendwann kriegst du vielleicht so eine Erklärung, warum er 1, 2, 3 gezählt hat. Und kann man sagen, siehste, guck mal, deswegen war das so. Und ich glaube, es wird eher umgekehrt, dass man sagt, ey, wir brauchen noch für dieses 1, 2, 3 eine Erklärung. Hat jemand eine Idee?
Es ist halt gerade wirklich das Problem, dass es im letzten Jahr hat das super funktioniert mit dieser Unwägbarkeit und dieser, auch dieser Sprunghaftigkeit. Das hat einen riesen Buzz erzeugt und hat dann im Nachgang auch noch einen riesen Moment erzeugt, natürlich. Aber das kannst du eben in meinen Augen auch nicht jedes Jahr bringen. Und du kannst auch nicht immer sagen, das ist The Rock, der ist halt komplett unberechenbar. Weil wann bricht das halt auch auf? Ich glaube, das funktioniert jetzt nochmal, aber beim dritten Mal wird es eben dann auch schon schwierig. Und man merkt ja jetzt schon, dass auch die Wrestling-Bubble insgesamt negativer gegenüber dem ganzen Ding eingestellt ist. Und, was mich übrigens am meisten stört, was im letzten Jahr nicht das Problem gewesen ist, Cody sieht halt aus wie der Trottel.
Warte. Das ist letztes Jahr nicht das Problem gewesen, ab einem gewissen Punkt.
Das stimmt, aber Anfang war er auch aus dem Trottel.
Geswitcht ist.
Ja.
Und ich sitze hier auch immer noch mit meinem Aluhütchen und sage, das war von Anfang an auch nicht so geplant. Der Plan war auf jeden Fall Roman Reigns gegen The Rock. So, auf dem Hügel sterbe ich. Und man hat das dann genutzt, weil auch damals, Mann, weißt du noch, wie doof The Rock aussah nach dem Rumble? Bei der Raw-Ausgabe? Oder SmackDown, ist egal. Ja, hier, ich geb dir mein Match und dann stand da Cody. Ja, genau, ja. Cody, sorry. Stand dann da irgendwie mit Pipi in den Augen.
Ja.
Und auch jetzt wieder, dann kommt da raus, auch bei Raw auf der Netflix, so, ja, wir sind Kollegen und irgendwie nicht und doch und Cody weiß auch nicht ganz, was er machen soll. Und auch jetzt dieses Mal, ey, der steht da, der ist dein Champion. Der reißt sich da halb einen Brustmuskel ab. Ganze Ding ist lila, der catcht da ein Hell in the Cell Match durch. Der macht dies, der macht jenes. Dann steht er da und dann kriegt er so von Rock so im Gesicht getätschelt.
Also, ja.
Das killt doch deine Integrität komplett. Und deswegen, du sorgst dafür, dass Cody so blöd aussieht. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt am Sonntag machen. Ob sie vielleicht mal vorher über die Promo sprechen, dass so ein Cody grundlegend weiß, was ihn da erwartet. Also, weil du tust dir damit keinen Gefallen.
Ich wollte dich jetzt mich gerade fragen, was ist denn jetzt die Perspektive für Elimination Chamber? Was ist in deinem Kopf der Punkt, der da springen wird und wie wird man Richtung WrestleMania dann von da aus fahren? Also, gefühlt machen wir jetzt alle zwei Wochen hier eine Prediction und irgendwie wird alles über den Haufen geschmissen, weil es halt so unzusammenhängend zum Teil ist und so sprunghaft, dass es wirklich schwierig ist, da noch einen roten Faden reinzubringen, gerade in dieser Geschichte. Aber Kai, was ist denn jetzt dein Gedanke dahinter? Wenn The Rock sagt, hier, ich will deine Seele und du sollst mein Champion sein, entscheide dich bei Elimination Chamber. Was bedeutet das für Elimination Chamber und was bedeutet das für WrestleMania?
Mein Problem ist, sagen wir, du gehst diesen Weg komplett durch. Ne? Wir kriegen Corporate Cody, wir kriegen den Heel Cody Rhodes, der sich auf die Seite der Authority schlägt. Ne? Fragen wir mal Seth Rollins. Sagen wir, wir kriegen diesen Cody. Das wird trotzdem auch ein bisschen davon leben müssen, dass auch der Boss-Part, The Rock, teilweise zugegen ist. Damit man halt sagen kann, hier, ich mache es für den. Ne, so ein bisschen wie auch Rollins damals mit Triple H, der auch mal immer mal wieder da war. So, ich brauche nicht 800.000 Mal Corporate Kane, der irgendwie ins Main-Event eingreift wie damals, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und ich glaube, wir sind uns einig, dass The Rock nicht mehr auftauchen wird dann in dem Ausmaß. Vielleicht auf der Road to WrestleMania, okay. Aber so, sagen wir, wir gehen jetzt davon aus, okay, wir kriegen dann diesen Heel Corporate Cody bei WrestleMania. Vielleicht in einem Match gegen John Cena und dann macht er irgendwas und turnt dann. So nach dem Motto, ne? Dann müsste auch danach bis zu einem gewissen Punkt immer mal wieder The Rock auftauchen und das sehe ich nicht.
Erstmal für einen Turn von Cody wäre mir das viel zu schnell.
Absolut.
Das wäre in meinen Augen ein ganz, ganz großes Problem, dass du jetzt einmal, da kommt The Rock einmal an, sagt, ich will deine Seele und Cody sagt, oh Gott, er will meine Seele. Ich schließe mich dir an sofort. Ich habe keine andere Wahl.
Ja, das kann auch, dass es dumm, also Storyline-mäßig dumm wäre.
Ja. Ja. Hat er auch schon gesagt, ne, hier sein Good Guy Playbook, was er mal wieder aufgeschlagen hat, dass er uns nicht anlügen würde. Nein, aber das würde für mich halt keinen Sinn machen. Ich glaube, dass er The Rock eine Absage erteilen wird und The Rock könnte dann sagen so, okay, dann wirst du die Konsequenzen daraus spüren. Und die Konsequenzen, die können sich dann im weiteren Verlauf von WrestleMania quasi, der Road to WrestleMania hier aufdröseln, die wahrscheinlich in sehr viel Bestrafung, sehr viel Beatdowns münden wird in irgendeiner Form, nämlich von Leuten, die vielleicht The Rock um sich scharen könnte, wenn man nicht eh schon nochmal auf die alte Bloodline zurückgreift in irgendeiner Art und Weise. So. Das ist so mein Punkt an der Sache. Aber ich weiß auch nicht genau.
Bloodline. Ja. Also, weil, warum sollten jetzt Jimmy Uso auf einmal Cody Rhodes vermobben, weil Cody The Rock das sagt?
Das stimmt, ja, die neue Bloodline, ja. Aber auf jeden Fall, dass er da quasi diese Familienkarte wieder ausspielt. So. Ja. Wobei wir da natürlich auch Streitigkeiten haben, die in eine andere Richtung gehen mit Jacob Fatu und Solo Sikoa. Das heißt, da ist es eben auch schwierig. Aber irgendwie musst du es ja schaffen, ein Druckmittel zu erzeugen. Bis jetzt hat The Rock eigentlich kein Druckmittel, außer dass er halt eben imposant aussieht und sagt, ich bin dein Boss. Aber es gibt keinen Grund, weshalb Cody jetzt turnen sollte.
Und die Frage ist ja auch da, was ist die Konsequenz dann bei Mania? Ja. Also sagen wir jetzt mal, im Endeffekt, ja, egal wer die Chamber gewinnt, klar, man kann dann sagen, okay, jetzt, ich sorge dafür, dass du den Belt verlierst, ne? Aber dann lässt du ja auch jeden Sieger so ein bisschen doof aussehen, weil, ja, es ist dann wieder Main-Character The Rock und es geht hier alles nur um mich, so ein bisschen wie mit The Miz damals, der sein Belt verteidigt hat im Main-Event, wo du bist, ja, cool, so The Miz, alles Gute auch, aber geht hier nicht um dich gerade und damit tust du ja auch keinem Gefallen. Das hast du irgendwie, sagen wir mal, du nimmst John Cena Farewell-Tour und dann gewinnt der irgendwie unclean gegen Cody Rhodes. Das macht ja keinen Sinn, das kannst du ja nicht machen.
Nee, es ist alles sehr schwierig und es ist alles so, dass es man muss sehr viele Bögen schlagen, damit es irgendwie Sinn ergibt. Ich glaube, dass man daraus ein spannendes Szenario kreieren kann, weil es sind die größten Stars, die wir aktuell da im Geschäft haben. Aber du musst es auch logisch erklären. Und bis jetzt fehlt das und bis jetzt fehlt da eben auch die Struktur in der ganzen Geschichte. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass man jetzt Cody auf links dreht, auch nicht für eine kurze Zeit, um ihn dann wieder auf rechts zu drehen, weil auch das würde ihm als Champion, auch nicht als Charakter besonders gut tun. Und wie du schon richtig gesagt hast, man darf sich auch nicht zu abhängig von The Rock machen. Das sehe ich auch gerade wirklich als große Gefahr an, dass man The Rock ruft und bei WWE im kreativen Bereich springt man, weil, oh Gott, The Rock hat plötzlich 3 Tage Zeit. Er hat 2,5 Stunden hier vorher noch gesagt, er kann kommen, er möchte gern das machen.
Lass alles umschmeißen.
Genau, das ist halt das Problem. Also schmeiß alles um, weil, so wie es zumindest Fightful berichtet hat, ist man seit Oktober dran, Szenarien aufzubauen, was passiert, wenn The Rock nicht da ist. Das heißt, man arbeitet eigentlich seit Oktober daran, okay, wir bauen das jetzt stringent auf. man ist davon ausgegangen, The Rock ist nicht dabei. Jetzt sagt The Rock plötzlich, ah, vielleicht habe ich doch Zeit. Ne? Ich glaube nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass er wrestelt, aber vielleicht hat er Zeit, um als Charakter aufzutreten. Also einfliegen, kommst an, schüttelst ein paar Hände, lässt sich vor der Kamera zeigen, kriegst Gänsehaut und machst dann irgendwas, guckst bedrohlich oder sonst irgendwas. Ne? Oder greifst vielleicht sogar ein Match ein. Aber ich glaube, das ist nicht gut für das Produkt, wenn du dich auf einen Actor, auf eine Talent so einlässt und dich auch so abhängig davon machst. In der größten Geschichte, die du gerade hast, es ist nun mal die Geschichte um die Championship von Cody Rhodes, während dieses Talent, was da ist und auch noch eine gewisse Machtposition, eine sehr große Machtposition hinter den Kulissen hat, wenn der aber so unberechenbar in seinem Zeitplan anscheinend ist, sehe ich als großes Problem an für dieses kontinuierliche Storytelling, was ja zuletzt eine Stärke von WWE gewesen ist. Aber da bricht diese Stärke halt plötzlich in sich zusammen und man merkt auch, dass da alle Leute nicht mehr so zufrieden sind. Auch wenn es große Momente sind, die The Rock kreiert, wenn er da ist, das ist Star-Aura, müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Aber die Geschichte, die ist dem eigentlich nicht würdig. So.
Ja, genau. Und besonders halt jetzt, wo du sagst, wir hatten halt gute Sachen, also gute Storylines, da fällt sowas natürlich auch nochmal mehr auf. Ne? Also ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Auch so bei allem Lob, das man hat, weil ich nämlich gerade auch nochmal so durch Raw gescrollt bin und da hängen geblieben bin, auch so ein Beispiel dafür sind halt, ist halt auch irgendwie The New Day, wo du sagst, wir hatten diesen Moment und seitdem ist halt auch nichts mehr passiert.
Ja.
Und klar, dann wird es vielleicht auch wieder einen krassen Moment geben und dann denkt man nur so, oh, Big E, und dann war das, und bei The Rock wird es recht ähnlich sein. So dieses, oh, The Rock, und dann war die krasse Promo und dann haben wir das Segment, ja, das war ja alles überragende Storytelling. So ein bisschen wie man ja auch manchmal, muss man ja sagen, jetzt so nach 4, 5 Jahren auch auf die Bloodline zurückschaut.
Ja.
Sag mal auch, das war alles immer nur krass zusammenhängend.
Das stimmt. Ja, nee, auch da haben wir ja, selbst in der Zeit haben wir auch immer wieder gesagt, dass man da Höhen und Tiefen gehabt hat.
Ja.
Und
aber du weißt ja, wie es jetzt ist, ne? Wenn man jetzt dran zurückdenkt.
Ja.
Also, boah, Sami Zayn und dies und das. Und das wird dann vielleicht auch bei einem The Rock so sein. Nur man darf dann auch nicht vergessen, die Sachen, die jetzt sind, die sind irgendwie blöd.
Ich bin gespannt, ob sie es wirklich dann bei Elimination Chamber, No Escape, ob sie es in eine Spur kriegen, dass wir sagen, boah, da bin ich jetzt wirklich interessiert und freue mich darauf, wie es jetzt weitergeht. Weil momentan bin ich wirklich sehr, sehr zwiegespalten, was diese ganze Ausrichtung angeht und finde es auf der einen Seite zwar immer noch spannend, weil, ne, weil es ist halt The Rock und es ist halt eben groß irgendwo, aber ich habe auch sehr große Befürchtungen, dass man das Ding komplett vor die Wand fährt und dass man damit auch dem Produkt langfristig schadet. Und auch gerade jemanden wie eine Cody, der sich jetzt, das dürfen wir auch nicht vergessen, wirklich seit Ankunft bei WWE halt nonstop den Arsch aufreißt, außer in der Zeit, wo er schwer verletzt gewesen ist.
Wo er sich die Brust aufgerissen hat.
Genau. Und selbst da hat er sich den Arsch aufgerissen,
ja,
um wieder in Form zu kommen. Ne? Aber ich find's höchst problematisch. Aber kommen wir noch von dem einen Punkt, wir werden natürlich noch bei der Männer Elimination Chamber noch darüber sprechen wahrscheinlich, aber kommen noch von dem einen Ding mit dem zweifelhaften Storytelling zu einem anderen Match, was eine sehr, sehr lange Geschichte hat, und damit meine ich natürlich das Unsanctioned Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. Und das ist ja, mein Kai, sind wir ganz ehrlich, die Geschichte Sami Zayn gegen Kevin Owens, die ist ja fast so alt wie du.
Wie war das nochmal mit, nee, Chamber ist viel zu früh für ein Kevin Owens-Sami Zayn-Match,
ja, ist es auch.
Kriegen das bei WrestleMania.
Naja, Moment, ich habe gesagt,
hatte recht?
Ich hab gesagt, mach daraus ein Segment.
Ja.
Es ist kein Match. Es ist unsanctioned.
Ja, das ist ein unsanctioned, was kommt nach unsanctioned, das Wort?
Ding.
Ja, ne, also von daher.
Ein unsanctioned Segment.
Genau, weil
ich finde trotzdem,
Wikipedia unsanctioned, ach Match.
Ah, Wikipedia, jeder kann eintragen, ja, Wikipedia, was er will, als ob du es jetzt als seriöse Quelle hinstellen wollen würdest. Nein, klar, ich finde es nach wie vor zu früh. Bleib ich auch dabei, weil ich das nur als einen Punkt sehe. Und natürlich diese Geschichte mit dem Unsanctioned, die ja diesen Beweggrund hat, Sami Zayn immer noch nicht richtig fit nach dem Package Piledriver und nach den Attacken von Kevin Owens, aber der Hass zwischen den beiden ist wieder so groß, der Verrat, die Freundschaft, die verlorene Freundschaft ist wieder so groß, dass Sami Zayn sagt, nein, ich will jetzt antreten und es wird schlimm werden und ich will es in Toronto haben, ich will dieses große Ding haben. Ich glaube trotzdem, dass das ein aufgepustetes Segment wird, vielleicht sogar mit einem unklaren Ende, Aber ich sag's dir, wie es ist. Ich freue mich darauf, weil wenn die beiden in den Ring steigen, ist es immer Magie. Es ist in Kanada obendrein. Das sind nicht gerade die beiden klassischen Hometown-Heroes hier an der Stelle, weil es nicht in Montreal oder so ist, nicht im französischsprachigen Part, sondern es ist halt in Toronto. Nichtsdestotrotz, die Leute werden Sammy lieben, sie werden Kevin Owens hassen. Es wird Gewalt geben, es wird verrückte Sachen geben und ich habe da unverschämt viel Bock drauf. Aber, auch da meine Befürchtung, ich will dann bei WrestleMania nicht Randy Orton gegen Kevin Owens sehen.
Yeah. Blöd für dich. Weil das werden wir bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das genau so laufen wird. Denn wir haben ein Unsanctioned Match. Muss nicht zwingend im Match selbst sein, aber von mir aus auch danach. Kann hier sehr gut in Randy Orton eingreifen. Du hast dann 6-7 Wochen Zeit, das Match aufzubauen zwischen den beiden. Sami Zayn ist die ewige Fußnote des Elimination Chamber, wenn wir auch an Roman Reigns denken. Also ich gehe stark davon aus, dass es so laufen wird. Ich habe da auch Bock drauf, ich bin da komplett bei dir. Das wird auch ganz geil. Ich verstehe natürlich auch die ganzen Witze, die darüber gemacht werden, nach dem Motto, Junge, wir haben das jetzt schon 400 Mal gesehen und die Story ist jetzt auch nichts Neues, weil es tut immer so, ja, und das ist jetzt ja ein ganz anderer, nee, ist es nicht so. Der hat dich bei seinem ersten Auftauchen, hat dich auf den Apron gepowerbombt bei NXT. So, da hat sich seitdem nichts geändert. So, ey, mal gewinnt ihr zusammen, mal verliert ihr zusammen. Aber bin ich auch cool mit, ne? Auch da immer so ein bisschen, hier lässt man ja auch, weil wir gerade so bei The Rock drüber uns ausgelassen haben, hier lässt man es ja auch zu, dass mit zum fünften Mal die gleiche Kevin Owens Sami Zayn Geschichte erzählt wird. Manchmal eben größer und manchmal reicht es nur für ein Match irgendwie bei Battleground oder sowas. Trotzdem, ich habe da Bock drauf. Kevin Owens hat wirklich extrem gute Monate hinter sich, muss man ganz klar sagen. Der hat viele Storylines getragen. Also auch das Ding mit Cody war sehr stark. Jetzt die Sache mit dem Package Piledriver, der da auspackt. Es macht ja auch Sinn, dass ein Randy Orton zurückkommt. Ne? Sind wir mal ehrlich. So, der hat ihn da rausgenommen, dass ein Randy Orton nach dem Package Pile Driver irgendwie 3 Monate ausfällt und Sami Zayn 2 Wochen danach sagt, alles klar, Unsanctioned Match, here we go. Ist eine andere Sache. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube wirklich, dass die sich ordentlich, ordentlich, ordentlich geben werden.
Ja.
Ja, die Crowd wird da super viel Bock drauf haben. Wir werden da Bock drauf haben. Aber dann wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass entweder im Ding, nicht Match, Randy Orton rauskommt oder eben nach dem Ding, nach dem Match.
Ja, das größte Ding des Jahres. Nein, es, natürlich. Ich bleibe aber dabei, es wird auf jeden Fall ein Unsanctioned Match werden. Ich nenne es jetzt auch Unsanctioned Match, damit es nicht so der Running Gag wird. Was aber auch sehr stark Storyline-Implikationen hat. Aber nichtsdestotrotz, wir werden da eine Art geregeltes Umfeld haben. Die Frage ist eben nur, wie endet das Ding hier? Da habe ich schon wieder...
Package Pile Driver.
Genau, ich glaube auch, dass ein Sami Zayn erstmal rausgenommen wird. Wir haben ja noch die graue Eminenz Karrion Kross im Hintergrund, der ja auch mal so ein bisschen seine Fäden gezogen hat. Und ich glaube, dass wenn du diese Sache mit dieser Silberzunge damit einbringen möchtest, dann muss ein Sami Zayn nochmal verletzt werden. Und dann Sami Zayn zunehmend in die Fänge von einem Karrion Kross eingebracht werden. Wenn du diese Feder haben möchtest, sage ich an der Stelle. Wobei, ist es dir bei Raw aufgefallen, dass ein Karrion Kross auch bei dem Logan Paul und AJ Styles Segment im Hintergrund stand?
Nee, habe ich gar nicht gesehen.
Ja, siehst du?
Hab sogar gerade noch geschaut.
Muss man darauf achten. Also, der steht im Hintergrund, während sich die beiden da streiten quasi und grinst sich ein, so schüttelt mit dem Kopf.
Karrion Kross, bitte lass AJ Styles in Ruhe.
Ja, aber zumindest.
Wir haben nicht mehr so viel AJ Styles. Der Mann macht vielleicht noch so 2 Jahre oder sowas maximal. Ey, bitte verbring die nicht mit Karrion Kross. Gar keinen Bock. AJ, mach keinen Scheiß.
So, meine Frage. Also, ich rechne auch damit, dass wir Randy Orton Comeback bekommen werden. Ich habe mir jetzt zwischendurch die Frage gestellt, wenn Kevin Owens den Package Pile Driver auspacken darf, darf Randy Orton eigentlich den Punt auspacken?
Wäre voll geil. hätte ich mies Bock drauf. Boah, wär Hammer.
Wenn der eine so eine unerlaubte Atombombe in seinem Repertoire hat. Wir
tritten einfach den Kopf ab. Komm, Randy. Stell dir vor, das wäre der Vater von John Cena. Du ziehst ihn da über die Barrikade und gibst ihm einfach nochmal einen Volley. Ja. Also, wär stark. Die Frage ist aber jetzt ganz ehrlich, gewinnt Kevin Owens oder gewinnt Sami Zayn? Das mache ich nämlich so ein bisschen davon abhängig, wann Randy Orton eingreift.
Ich glaube, Kevin Owens gewinnt und dann kommt der Eingriff.
Das denke ich auch, weil man dann auch mit Musik und sowas arbeiten kann vielleicht noch.
Ja, und vielleicht will Kevin Owens Sami Zayn noch weiter attackieren, nachdem dieses Ding dann komplett gelaufen ist oder so. Ne?
Ja.
Ich glaube, Kevin Owens braucht jetzt einen Sieg, wenn du den weiter aufbauen möchtest, als diesen Psycho-Heel, der über jegliche Grenzen hinweg geht und der aber auch zugleich noch so sein eigenes Mantra mit damit reinbringt, dann muss er das Ding gewinnen. Und Sami Zayn schadet Niederlage nicht. Ne? Auch gerade, er ist verletzt, mein Gott.
Und ja, Kevin Owens, der ist eh nicht ganz auf der Höhe.
Genau, und Kevin Owens wird auf die Verletzung gehen, Sami wird dagegen ankämpfen und irgendwann geht's halt nicht mehr. Und irgendwann wird Kevin Owens eine fiese Aktion, vielleicht auch da, die Powerbomb auf das Apron oder sonst irgendwas als Vorbereitung und dann nochmal irgendwas anderes. Vielleicht kriegen wir auch die Leitern. Wir haben auch schon Package Piledriver durch die Leiter gesehen, durch das Leitergerüst.
Alles.
Alles möglich.
Ja.
Und danach würde ich es dann bringen.
Ich bin jetzt voll gehuckt von der Punt-Idee. Man wäre 2025, Leute, ich will einen Punt sehen.
Also ja, ich finde, wenn man das schon macht, dann
ja,
muss man
das ist eine gute Idee. Das ist wieder so ein klassischer Fall von, du hast wieder so eine Idee, die passiert dann nicht, aber ich bin so richtig überzeugt davon, dass sie gut ist.
Ja, da gab es in den vergangenen 8 Jahren Headlock schon einige dabei, ja.
Ja, dann war ich immer gehypt und dann bin ich so, oh Mann, das ist richtig krass, können wir genauso machen. Und dann kam es genauso nicht.
Ja.
Weil wir nicht The Rock sind.
Das stimmt. Wenn ich The Rock wäre, dann würde ich nicht mit dir podcasten können, so leid es mir tut. Aber dann würde ich das machen.
Hättest auch gar keine Zeit, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Aber sehr viel Gänsehaut dafür.
Ja.
So, machen wir weiter. Also wir sind beide an dem Punkt, dass wir sagen, Kevin Owens gewinnt dieses Unsanctioned Match.
Ja.
Und alle Story-Entwicklung danach werden wir dann weitersehen. Kommen wir zu einem weiteren Filler-Match, was wir hier auch mit auf der Card haben, nämlich dem Tag-Team-Match zwischen Tiffany Stratton und Trish Stratus auf der einen Seite und Nia Jax und Candice LeRae auf der anderen Seite. Man streckt also diese Geschichte der ehemaligen besten Freundinnen Tiffany und Nia Jax noch ein bisschen weiter und bringt noch Legenden-Nachschub mit Trish Stratus mit hier hinein, die jetzt zuletzt dann eben auch ja, Tiffany im Kampf gegen die Übermacht sozusagen hier noch unterstützt hat. Lieber Kai, was sagst du dazu?
Ich persönlich mag nicht die Darstellung von Tiffany Stratton, weil das, weswegen man sie irgendwie cool fand, verliert sie immer mehr, gerade auch in der Fehde mit Charlotte, weil sie da so ein bisschen dieses Underdog-Face ist und nicht, jetzt bewusste Wortwahl, wegen NXT so die arrogante Bitch auf die Art und Weise, die sie sonst da war und dann auch irgendwie auch tough, aber auch schlau. Natürlich war sie da auch immer laut und auch dievenmäßig, aber es war immer so von oben herab und sehr arrogant. Und das verliert man hier sehr, weil jetzt ist sie eine von den Guten. Und das ist gerade der Charakter.
Sie ist gerade so ein bisschen der junge Rookie-Champion im Prinzip.
Ja.
Der sich jetzt auch noch gegen die Übermacht eine Legende zur Seite holen muss. So nenne ich es mal ganz überspitzt quasi. Ne? Und eben dann noch mit Charlotte im Hintergrund, die größte aller Zeiten ist und die Rekordtitelträgerin natürlich auch noch ist. Mir fehlt das auch so ein bisschen. Und ich habe ja immer gesagt, wenn bei WrestleMania Charlotte sich hinlegt für eine Tiffany Stratton und Tiffany Stratton ihren WrestleMania-Moment bekommt und damit den endgültigen Push, dann bin ich cool damit. Aber man muss aufpassen, dass man nicht seine Champions, gerade seine Babyface-Champions, zugunsten der Heels zu sehr verheißt. Wir haben gerade das bei Cody angesprochen. Wir haben jetzt hier so ein ähnliches Problem in eine andere Richtung. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass du auch ruhig selbstbewusste Babyface-Champions haben darfst.
Ja.
Und Tiffy war nun mal, die ist nun mal so, die ist ja auch, wie soll man sagen, homogen quasi zum Babyface geturnt durch ihre Leistungen. Und durch die Aura, die sie mal hat, die hat das Star-Appeal. Das habe ich schon gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, nicht ganz vorher. Aber als ich das erste Mal im Ring gesehen habe, die ersten Vignetten waren ja grauenvoll, muss man sagen.
Das war ja so Paris Hilton-mäßig.
Ja, das war ganz furchtbar. Daddy's Little Girl, Daddy's Rich Girl oder so.
Ja.
Ganz furchtbar. Aber als man dann im Ring sie gesehen hat, hat man gesagt, oh, krass, was die athletisch drauf hat und was die auch bereit ist zu nehmen und so. Das ist schon sehr beeindruckend. Deswegen finde ich auch ein bisschen schade, in welche Richtung man hier geht. Und es fühlt sich halt eben an, einfach wie eine Übergangsphase. Du brauchst jetzt noch irgendwie eine Geschichte. Jetzt ist Nia Jax da eben wieder mit drin. Nia Jax kriegt Titelchancen am laufenden Band. Klar hast du noch Charlotte im Hintergrund stehen, die halt sagt, na, WrestleMania, wir beide, du und ich. Und eigentlich ist Charlottes Entwicklung vom Comeback bis zu WrestleMania fast schon interessanter als Tiffy. Und das darf es halt eigentlich nicht sein. Eigentlich müssen hier Trish und Tiffy gewinnen, oder?
Ja, natürlich. Also werden sie auch. Ne?
Oder gibt es ein Eingreifen von Charlotte und da verlieren sie?
Nee, Holmes. Ey, da ist Candice LeRae im Match. Also so, ich bitte dich. Natürlich wird die gepinnt. Also, und diese, worst case wird sie sogar noch von Trish Stratus gepinnt und nicht von Tiffany. Ja, also genau so wird es kommen. Dann ist ja, vielleicht, Hometown Hero, oh, okay, cool. Trish Stratus aus Kanada, fertig.
Wollte ich mich gerade sagen, vielleicht gibt man Trish den Pinfall, während sich, ich sag mal, Tiffy entweder mit Nia Jax oder auch mit Charlotte draußen rangelt oder so. Und dann im Ring Candice und Trish. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Babyfaces gewinnen. Übrigens an der Stelle nochmal der Hinweis. Ich weiß gerade gar nicht, ob noch Tippspiel und so nicht vergessen an der Stelle. Und ja, ich gehe auch davon aus. Aber das ist das merklich kleinste Match hier auf der Card. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht so lang und breit drüber sprechen.
Nee.
Ich glaube, unsere Kritik daran haben wir schon geäußert. Kommen wir dann zum Elimination Chamber Match der Frauen, weil da geht es natürlich dann um ein Match gegen Rhea Ripley bei WrestleMania 41. Und wir haben ja als Teilnehmerin frisch gebackene WWE Women's Tag Team Champion Liv Morgan. Wir haben Bianca Belair, frisch entthronte WWE Women's Tag Team Champion. Alexa Bliss, Bayley, Naomi, auch ebenfalls den Titel los. Und natürlich Roxanne Perez, lieber Kai. Wir haben uns schon einige Male so ein bisschen schwer damit getan, wer hier das Ding holen könnte. Liv Morgan sehe ich jetzt mal so ein bisschen außen vor. Erstmal die Frage, Kai, wie hat dir der Aufbau gefallen in Richtung Elimination Chamber? Wir haben ja gefühlt hier bei den Frauen nicht so eine große Fehde, sondern sehr viele kleine Fäden und Scharmützel untereinander, oder wie siehst
du das? Das haben wir auch häufiger natürlich. Also, das hast du ja auch trotzdem bei den Männern auch zu einem
gewissen
Extent, muss man jetzt auch sagen. Ne? Nur, dass die kleinen Fäden bei den Männern halt ein bisschen größer wirken als die kleinen Fäden bei den Frauen aktuell. Und auch hier, weil du hast natürlich dann Liv Morgan, die dann wieder auf eine Bianca Belair, auf eine Naomi trifft. Du hast Bayley und Roxanne Perez, die aufeinandertreffen. Hier Liv Morgan und Alexa Bliss, die im Rumble aneinander geraten sind, wo auch Alexa Bliss rausgeworfen wurde von der Liv Morgan. Also, du hast da verschiedene Personalien, die auch untereinander irgendwie verstritten sind zumindest. Und wenn ich mir jetzt die letzten Wochen begucke, also ich glaube, bei unserer Preview haben wir uns noch ein bisschen schwerer damit getan zu tippen, wer das Ding hier macht, wer das Ding hier holt. Und Stand jetzt würde ich es eigentlich auf 2 runterbrechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine 2 wären zum einen, das ist so ein bisschen der langweilige Pick, den wir vorher schon mal hatten, wäre vielleicht eine Bianca Belair, dass man dann sagt, okay, die packst, also ne, packst klingt hart, die packst du im Titelmatch. die packst ja. Du in das Titelmatch mit einer Rhea Ripley, einfach auch, weil es wirklich ein sehr, sehr gutes Match werden kann, muss man ja. Ganz klar sagen. Und dann kannst du Naomi gegen Jade Cargill stellen, wovon ich noch ausgehe. Oder du nimmst die 3 untereinander irgendwie und die sind da miteinander beschäftigt. Dann wäre mein 2. Pick hier sogar eine Alexa Bliss.
Ja, weil natürlich da so die Brandzugehörigkeit nicht ganz so passt, ne?
Ja, aber ich glaube, das
spielt keine Rolle.
Problem.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch schon mal eine Bayley hier mit reingeschmissen, so als Idee, weil natürlich die hat diese Fehde mit Roxanne Perez, aber ist noch immer ein valider Name, aber ich sehe die auch nicht ganz vorne mit dabei. Tatsächlich für mich die Favoritin ist aktuell Bianca Belair, weil es nominell das größte Match wäre, was auch ein frisches Match wäre, was wir noch nicht gehabt haben. Ich finde, Alexa Bliss ist noch nicht in der Position aktuell, um das Match zu bekommen. Liv Morgan ist woanders beschäftigt. Roxanne, schön, dass sie dabei ist und darf ihre Spots bekommen, aber sehe ich da auch nicht. Auch gut möglich, dass sie Bayley eliminiert, um hier nochmal stark auszusehen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Ding gewinnen wird. Mein Pick ist hier Bianca Belair. Aber was mich hier viel mehr stört, ist tatsächlich so ein bisschen, dass der Fokus innerhalb der Damendivision gerade so ein bisschen weg ist, habe ich das Gefühl. Und das ist ja auch was anscheinend ja auch Backstage für so ein bisschen verschlechterte Moral sorgt, dass du gefühlt einen sehr starken Fokus auf die Männerfäden hast, die Frauenfäden aber so ein bisschen überfahren werden. Und ich finde, das merkt man eben auch hier in dem Elimination Chamber Match merklich. Und auch, dass eine Rhea Ripley, von der haben wir auch schon gesagt, ja, eigentlich der größte Star der Damendivision und einer der Superstars, die wir eben bei WWE auch haben, dass die jetzt da noch so warten muss und irgendwie nicht so richtig eine Feder hat, so ein bisschen im Wasser, so ein bisschen in der Luft hängt.
Also die hat natürlich jetzt ihr Match gegen Io Sky, ne?
Ja, aber das ist halt auch Übergang, wenn man ehrlich ist.
Ja, ne? Aber also das ist halt eh mein Problem. Das ist ja genauso jetzt ähnlich wie mit Tiffany Stratton. Eigentlich brauchen die keine Matches jetzt, aber du kannst ja auch nicht einfach nichts machen lassen. Weil auch jede Feder, die du denen jetzt gibst, das klingt zwar doof, aber ist ja Quatsch. Weil du weißt auch, also es geht nur darum, Zeit zu füllen. Und das weiß jeder. Und egal welche Fehde, auch jetzt, ne, dann auch wenn du jetzt sagst, oh, wir geben dem Gunther nochmal eine Fehde, was sie jetzt zum Glück nicht machen. Aber auch da würden wir sagen, ja, ist halt Zeitspiel für Mania. Ne? Ja. Jetzt wird es dann Cody in irgendeine Fehde geben, wenn wir sagen, ja, ist Zeitspiel für Mania. Also, das ist halt das Problem des Champions auf der Road to WrestleMania. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht traurig darum, dass wir jetzt irgendwann gesagt haben, okay, hier bei Chamber sind einfach die Matches, wo dann auch wieder Number One Contender gekrönt werden. Weil wie oft hatten wir diese Sachen, wo wir sagen, ja, dann kämpft jetzt der Champion gegen den und den. Ist eh egal, weil Mania-Match steht quasi schon fest. Von daher verstehe ich die Kritik, aber das ist also ein bisschen dieses Problem natürlich auch, weil ich sag mal, nach Chamber jetzt, nach dem Sonntag, kannst du ja auch die Rhea Ripley-Fehde losgehen lassen. Dann machst du noch kurz Io Sky-Match und dann geht es los.
Das stimmt, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass man das aktuell nicht gut macht. Ich finde auch, dass man eine Rhea Ripley gerade nicht gut präsentiert, auch innerhalb dieser Fehde mit dieser Mini-Geschichte mit Io Sky. Finde ich, macht man nicht so gut. Also hier auf jeden Fall so ein paar kleinere Fragezeichen, die es auf jeden Fall gibt, finde ich. Also ich finde, hier ist dir die Siegerin nicht absolut klar. Also ja, bei mir ist es Bianca Belair.
Wenn du mich fragst. Also halte ich auch für legitim. Ich würde aber übrigens noch ein bisschen widersprechen und sagen, also vom Wrestlerischen her auf jeden Fall. Ich glaube, vom Namen her wäre sogar Alexa Bliss gegen Rhea das größere Match.
Ich glaube, das kriegen wir irgendwie zum anderen Zeitpunkt, zum späteren Zeitpunkt.
Ja. Nee, aber weil du meintest, dass das nominell das größte Match wäre, Bianca gegen Rhea. Weil ich glaube, der Name Alexa Bliss ist einfach größer als der Name Bianca Belair.
Die sehe ich tatsächlich auf dem ähnlichen Niveau. Bianca ist in den letzten Jahren viel, viel konsequenter gepusht worden. Also im Endeffekt ist ja Alexa gerade erst zurückgekommen. Klar hat die ihre Community, aber ich glaube, man unterschätzt auch wirklich das Standing, was eine Bianca Belair inzwischen auch einfach hat. Also die hat auch schon WrestleMania Großtitelmatches bestritten und so. Also von daher. Aber das ist ja als rein subjektive Wahrnehmung.
Ja, klar.
Überschreiten, aber nichtsdestotrotz. Ja, würde ich sagen, dann machen wir weiter mit dem finalen Elimination Chamber Match. Natürlich das Elimination Chamber Match der Männer, und der Sieger hier aus dem Match, der darf dann Cody Rhodes um die Undisputed WWE Championship herausfordern bei WrestleMania 41. Wir haben John Cena im Match, wir haben einen CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul, Damian Priest und Seth Rollins mit dabei. Gefühlt gibt es hier genug Geschichten, dass eigentlich jeder das Ding gewinnen könnte. Trotzdem haben wir ja auch noch eine Story im Hintergrund, die so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Dürfen auch nicht vergessen, dass der gute Herr Reigns auch noch ein bisschen was zu tun haben dürfte, was mit Sicherheit auch Einfluss auf dieses Match, zumindest auf die Planung dieses Matches nehmen könnte. Ich frage dich aber erstmal, bevor wir hier ins Eingemachte gehen, Kai, wie hat dir der Aufbau des Matches gefallen bis hierhin?
Ich hätte gerne eine große 6-Mann-Promo gehabt, weil ich das mag. Das mochte ich auch schon bei Money in the Bank zum Beispiel.
Sitzen sie alle oben auf dem Käfig.
Ja, zum Beispiel. Wie Jeff Hardy, als er mal irgendwann 2010 zu TNA zurückgekommen ist. Aber, also, mein Problem ist ja noch ganz stark, ich habe sehr Angst, wenn der Gegner von Logan Paul wird. Mhm. Also für Mania, weil ich muss da jetzt auch nicht CM Punk haben, womit man jetzt ja auch so ein bisschen spielt. Das wird sich noch zeigen, aber gut, man spielt da jetzt auch mit AJ Styles zum Beispiel, wenn wir uns das Backstage-Segment angucken.
Man spielt auch, entschuldige, genau das ist ein interessanter Punkt, man spielt auch mit John Cena. Er hat ja gesagt, hier ne, im Match sind was, 3 other Doorknobs und John Cena.
Ja, also da geht man schon so ein bisschen in jede Richtung, ob er jetzt sagt, oh, ich nehme AJ Styles oder ich slap jetzt mal CM Punk und dann gibt es vielleicht CM Punk oder doch John Cena. Ich glaube, wir können wir alle sagen, oh, Logan Paul, krasser Wrestler, aber ich glaube, keiner von uns möchte ein WrestleMania-Programm haben mit John Cena oder CM Punk gegen Logan Paul. Ich glaube, da haben wir alle keinen Bock drauf und würden die lieber in anderen Positionen sehen. Sehr witziger Kommentar war auch dann bei YouTube, habe ich dann gelesen, es ist gar nicht so schlau, einen AJ Styles vor Elimination Chamber abzufacken. wenn wir so an letztes Jahr LA Knight denken. Das fand ich ganz gut.
Der Weg ist auf jeden Fall kürzer nach Kanada als nach Australien.
Genau. Ja, aber es ist auf der einen Seite schwer zu tippen, weil es können viele verschiedene Sachen passieren. Ich glaube, der einfachste und trotzdem vielleicht auch sicherste Pick wäre John Cena, weil auch wenn du den Aufbau angesprochen hast, hier sind ja auch mehrere miteinander verworren. Jetzt Drew McIntyre, Damian Priest zum Beispiel, Logan Paul, ne, dann auch, also hat auch dann mit Cena kurz, mit CM Punk jetzt aber auch, mit Rollins aber auch, weil wir hatten ja häufiger diese Dreier-Segmente natürlich mit Punk, Logan Paul, Seth Rollins. Wir haben noch Punk und Rollins, wir haben Punk, Rollins, McIntyre. Da sind ja auch viele verschiedene Konstellationen möglich, die jetzt hier noch in dem Match auftauchen. Wir haben die Wildcard Roman Reigns. Wir haben auch noch irgendwo den ominösen Gefallen eines CM Punk, der auch nochmal aufgegriffen werden muss. Übrigens auch da hoffe ich so ein bisschen, dass das dem Long-Term-Storytelling nicht auf die Füße fällt. Mhm. Dass man dann irgendwann sagt, was ist denn jetzt dieser Gefallen? Ne? Weil das, mit dem wird ja schon sehr viel gespielt, auch immer so unterbewusst. Oder wenn auch mal CM Punk nebenbei sagt, ja, oder ich habe noch einen Gefallen, den ich einlösen kann oder sowas. Also gucken, was daraus wird. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also, in erster Linie, wie steht es bei dir um die Logan Paul-Angst?
Erstmal, was ich schade hier bei dem Match finde, ist, dass wir einen John Cena in den letzten Wochen nicht mehr gesehen haben, der sich einfach nur angekündigt hat und gesagt hat, ich bin da drin, aber danach nicht mehr aufgetaucht ist. Finde ich schade, weil das schmälert tatsächlich so ein bisschen meine Lust auf John Cena im WrestleMania Main Event. Das finde ich ein bisschen ärgerlich, dass man den nicht häufiger da eingesetzt hat. Ja, er wird jetzt auf der Road to WrestleMania danach häufiger dabei sein. Wissen wir auch, dass er in Europa zugegen ist. Aber ein Auftritt oder so, um das Feuer so ein bisschen zu schüren, dass er wirklich dabei ist, hat mir ein bisschen gefehlt. Das finde ich ein bisschen schade auf jeden Fall. Ich tue mich jetzt sehr, sehr schwer mit dieser ganzen Entwicklung. Gerade bin ich nach Raw, ich habe es mir wirklich jetzt quasi vor der Podcast-Aufnahme habe ich Raw mir angeschaut und dann dachte ich mir so, ne, das wird Logan Paul gegen John Cena werden. Und vielleicht sogar CM Punk als Sieger hier in dem Elimination Chamber, weil Roman Reigns nimmt Seth Rollins aus dem ganzen Ding. Nimmt Seth Rollins raus. Ich muss gerade überlegen, die ganzen Fäden, die übereinander laufen. Genau, Roman Reigns nimmt Seth Rollins irgendwie aus dem Match raus, greift in dieses Ding ein. Die beiden kriegen ihr Einzelmatch. Ich glaube nicht wirklich an dieses gemunkelte CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns Match. Weil auch gerade diese Konstellation mit CM Punk, Roman Reigns, da ist nicht genug Hass da, um das jetzt so aufzubauschen. Hatten wir auch schon mal in der Predictions gesagt. Deswegen bin ich eher an dem Punkt, dass ich sage, okay, wir machen Einzelmatches. Und was dann der Gefallen ist von Paul Heyman an CM Punk, werden wir sehen. Ne? Vielleicht ist es Paul Heyman selber, haben wir auch schon mal diskutiert. Stand jetzt fehlt mir ein bisschen der Glauben daran, dass John Cena wirklich den Main Event bei WrestleMania bestreitet. Ich glaube, dass man ein großes Match für ihn haben wird und dass man vielleicht sogar einen Sieg für ihn für WrestleMania geplant hat. Und das wäre dann ein Match gegen Logan Paul.
Was bringt dich dazu, zu sagen, dass wir nicht John Cena als Sieger bekommen und CM Punk gegen Logan Paul?
Ich glaube, dass das zu kurz aufgebaut ist. Ich glaube auch, dass das Match CM Punk gegen Logan Paul viel zu klein ist für das, was CM Punk für WWE zuletzt gewesen ist. Ganz einfach. Und ich glaube, dass CM Punk gegen Cody vielleicht noch mit der grauen Eminenz The Rock und seiner Gänsehaut im Hintergrund, dass das eine spannende Sache werden könnte, weil letztlich auch gerade dieses Programm mit John Cena, mit The Rock damals ein Hauptgrund gewesen ist, für Punk zu gehen. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das war ein großer Streitpunkt, dass jetzt hier der WrestleMania Main Event genommen worden ist von The Rock. Und das war ja auch lange sehr, sehr bitter drüber. Man könnte da hervorragend drauf anspielen, der ganzen Geschichte. Und könnte Cody ja fast schon zu einer Art Spielball machen, wenn man das denn hier so machen möchte, in der ganzen Geschichte.
Was und auch einem Cody nicht gerecht werden würde.
Nein, natürlich nicht. Aber der könnte halt trotzdem hier eine interessante Rolle mit einnehmen.
Und ich weiß nicht, ob man, egal wer gewinnen würde, außer einem John Cena, ob man der Person damit einen Gefallen tun würde. Weil es ist ja wirklich, ne, hat auch so ein bisschen dumme Internetmeinung, wir wollen John Cena unbedingt, jetzt sofort.
Ja, auch natürlich auch, wenn man jetzt wieder mit The Rock im Hintergrund spielt, Cody gegen John Cena mit The Rock im Hintergrund, auch das spannend quasi, ne? Die beiden Legenden, Twice in a Lifetime hier nochmal mit dabei und The Rock, der hier seine Machtspielchen spielt, hat sicherlich auch was. Aber ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht, aber ich sehe auch nicht, dass wir jetzt nur wegen einer Ohrfeige Logan Paul gegen CM Punk bekommen. Das darf ruhig ein Zwischenprogramm jetzt auf der Road noch sein, zum Warmmachen sozusagen. Vielleicht kriegen wir auch wirklich noch so ein, weißt du, so ein obskures Legends-Match irgendwie, ne, mit CM Punk und John Cena gegen Logan Paul und irgendjemand anders an der Seite. Stell's mal so in den Raum.
Weiß ich nicht.
Ich stell's einfach mal in den Raum. Aber das ist jetzt erstmal so mein Pick. Was ich mir von dem Match erwarte, ist auf jeden Fall, dass hier wirklich die Weichen richtig für WrestleMania gelegt werden. Nicht nur für die Main-Event-Matches, sondern eben auch, wir haben schon Drew McIntyre gegen Damian Priest angesprochen, auch dafür, für die Sache mit Roman Reigns und Seth Rollins. Roman Reigns muss ich hier sehen lassen oder muss ich irgendwie repräsentieren lassen, so nenne ich es einfach mal, damit diese Story auch wieder Schub aufnimmt. Weil, sind wir ehrlich, Kai, Roman Reigns muss und wird eine große Rolle bei WrestleMania spielen. Und die muss jetzt hier aufgebaut werden.
Ja, absolut. Also, weil jetzt ist, also, es ist immer noch viel Zeit, ne, bis Mania, muss man sagen. Aber ich finde, wenn du jetzt sagst, okay, so 6 Wochen vorher, 7 Wochen vorher, dann aber so langsam darfst du dann auch die Fäden jetzt wirklich auch gesetzt haben, dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir noch 4 Wochen lang Promo-Duelle, um die Sachen heiß zu machen. Weil so manchmal sind 4 Wochen zu viel, manchmal sind 4 Wochen zu wenig, je nachdem, welche Fehde du jetzt hast. Aber ich glaube auch gerade für so Rollins und Roman Reigns, wenn man das jetzt nimmt, also auch da, ne, ist, direkt nach dem Rumble klang es halt auch noch anders. Und ja, hier ist CM Punk, Roman und Rollins, ja, das sieht irgendwie schon so aus, als würden die drei das machen und dann ja und dann nein. Ich glaube wirklich, wie du sagst, dafür wird die Mania ganz wichtig. Die sagt eben nicht nur, gegen wen kämpft Cody, sondern wer kämpft gegen wen, wie noch in der Midcard.
Ja, die Frage ist eben, womit gehst du? Gehst du mit dem Babyface, was zuletzt am meisten over gewesen ist? Das ist natürlich dann CM Punk. Ich kann mir hier, also wir haben mit Drew McIntyre und Logan Paul haben wir nur 2 Heels, die ich beide nicht in der WrestleMania Main Event Rolle sehe, so leid es mir tut. So sehe ich gerade Drew McIntyre schätze, der wird sein Titelmatch bekommen, aber nicht bei WrestleMania. So, das heißt, für Cody bleiben noch John Cena, CM Punk, Damian Priest auch nicht, der ist gerade nicht in den Regionen da. Und Seth Rollins übrig. Alles attraktive Gegner natürlich. Aber für mich sind CM Punk und John Cena hier die beiden ganz klaren Favoriten. John Cena einfach, weil es gerade der Nostalgia-Act ist. Du kannst enorm viel mit dem machen. Aber ich weiß auch nicht, ob John Cena gerade Main-Event-tauglich ist. Emotional ja. Im Ring haben wir die letzten Mal, als wir ihn gesehen haben, schon gesagt, boah, schwierig. Ne?
Ja.
Da müsste sich Cody schon den Allerwertesten ordentlich aufreißen. Ich glaube auch, dass so rein promotechnisch natürlich die Geschichte mit CM Punk, Cody und eben auch noch mit einem The Rock dabei extrem spannend werden könnte. Und da habe ich persönlich, da bin ich jetzt mal ganz egoistisch, Lust drauf, auch The Rock und CM Punk in einem Promo-Duell auf der Road to WrestleMania zu sehen.
Absolut, bin ich bei dir.
Deswegen, John Cena kommt knapp dran, aber am Ende wird es CM Punk.
Ja. Ich tippe auf John Cena.
Bist du krank, Kai?
Nee, das ist, ich finde, die Zeichen stehen irgendwie mehr auf John Cena.
Aber wieso? Er ist doch nicht mal da.
Ja, ey, das ist WWE. Das ist WrestleMania. Also, ich glaube, wir können die letzten 10 Main-Events durchgehen und dann kann ich dir sagen, wer davon nicht da war und trotzdem gemain-eventet hat.
Das stimmt wahrscheinlich sogar. Aber, ja, alles möglich. Also deswegen, das ist eigentlich das Spannende auch an der ganzen Geschichte hier. Wir haben zwar jetzt ein zunehmend enger werdendes Favoritenfeld, aber es gibt eben trotzdem noch die Fragezeichen und natürlich an der Stelle auch der Punkt an euch da draußen, wenn ihr das hier hört bis hierhin und bis hierhin Spaß gehabt habt und euch ein bisschen informiert und unterhalten gefühlt habt, schreibt auch gerne mal eure Tipps hier mit rein, gerade auch für das Elimination Chamber Match der Männer und dann eben auch der Weg zu WrestleMania. Da bin ich gespannt drauf, was ihr euch da zurecht fabulisiert, wenn wir das hier schon tun. Ja, mal gucken, wie dieses Match ausgehen wird, wie man Roman Reigns hier mit reinbringen wird, ob man ihn da mit reinbringt, ob vielleicht auch einen The Rock hier eine Rolle mitspielt, ob der sich am Ende erst zeigt. Mal gucken. Und das wird sicherlich auch der Punkt sein, der hier viele zum Einschalten bewegt, weil gefühlt sind wir so beim Rumble einen Schritt Richtung WrestleMania gegangen und jetzt mit Elimination Chamber nochmal einen zweiten, dritten vielleicht sogar.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, hier werden sehr viele Weichen dahingestellt. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Show, weil die sich sehr groß anfühlt, muss ich sagen. Also gerade im Hinblick auf WrestleMania.
Absolut. Also ich freue mich dann auch, wenn wir dann die Review dann haben, weil dann kann man natürlich nochmal mehr spekulieren. Okay, was geht jetzt in welche Richtung? Dann sind, wie wir schon gesagt haben, die Weichen deutlich mehr gestellt.
Ja.
Und dann wissen wir, was höchstwahrscheinlich passieren wird.
Ja, also Kai tippt auf John Cena, ich tippe auf CM Punk. Unseren Review-Podcast, den bekommt ihr am Sonntag. Wir haben ja auch schon den Wochenplan rausgeschickt. Aber, kleiner Hinweis, erst später, also wahrscheinlich wirklich erst am Abend zur besten Fernsehzeit, sage ich mal, 8, 9 Uhr, denke ich mal, wird es wahrscheinlich werden, weil wir beide noch privat verplant sind und das natürlich auch noch schauen müssen. Und deswegen ein bisschen später, als ihr das von uns gewohnt seid, aber natürlich dann habt ihr es auf jeden Fall am Samstagabend in eurem Podcast-Feed auf YouTube und könnt euch das dann reinziehen. Ja, Kai, sind wir durch, oder?
Sind wir durch, haben wir's.
Genau. Alles Weitere natürlich dann in dem Review-Podcast, den ich gerade eben schon angesprochen habe, wenn ihr noch mehr hören möchtet. Zum Beispiel wie Chris und mir die Gehirne schmelzen, während wir über The Marine, John Cenas Filmdebüt, sprechen. Gerne mal bei Patreon, bei Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaft vorbeischauen. Da gibt es natürlich auch das Magazin. Diese Woche, da gibt es dann nochmal den kompletten Abriss von Raw, auch die weiteren Entwicklungen neben den Elimination Chamber-Geschichten, die wir da gehabt haben. Wenn wir nochmal drüber sprechen, werden über AEW sprechen, werden auch ein bisschen über TNA sprechen, da natürlich all das, was noch zuletzt passiert ist, haben wir auch zuletzt ausgiebig getan. Und ich glaube, damit kann ich sagen, wir hören uns am Sonntagabend wieder in alter Frische. Und ich sag bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und Supporten und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.